Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Herzlich willkommen zu dieser Religionensendung live von der Deutschlandradiobühne in der Glashalle der Leipziger Buchmesse. Katayun Amirpour ist Professorin für Islamwissenschaft in Köln und hat als Wissenschaftlerin und als Journalistin viel geforscht und publiziert zu diesem Land, aus dem auch ihr Vater kommt. Herzlich willkommen, Frau Amirpour. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Iran ohne Islam, das ist ja ein toller Titel für ein Buch. Es ist aber auch ein Slogan, der schon in Iran kursiert, in diesem politischen Aufstand, den wir seit September letzten Jahres beobachten. Und es ist interessanterweise eigentlich auch schon eine Art soziologische Realität, zumindest eine beginnende Realität. Denn die Bevölkerung ist immer säkularisierter. Wie äußert sich das?
Sie ist nicht nur säkularisierter, also zum einen ist sie, glaube ich, mehrheitlich inzwischen davon überzeugt, dass es eine Trennung von Religion und Staat geben sollte. Das ist das eine. Aber das andere ist, dass sie tatsächlich auch immer religiöser wird, weil man sich natürlich denkt, also wenn das der reine mohammedanische Islam sein soll, was wir hier in Iran erleben, dann vielleicht doch lieber kein Islam. Also insofern war die Islamische Republik Iran, der real existierende Islamismus, nicht nur der Treiber für Säkularisierung, sondern auch der Treiber für eine Abkehr vom Islam als persönlichem Glauben.
Und wo kehren sich die Leute hin? Zu einer diffusen Spiritualität, zu einem ganz überzeugten Atheismus, zurück zum Zoroastrismus, der ja eine viel ältere persische Religion ist. Was sind da so die Alternativen?
Es scheint beides zu sein. Das ist natürlich relativ schwierig, empirisch zu greifen. Wir können ja keine wirklichen Forschungen machen dazu in Iran, weil allein die Frage schon verboten ist. Aber es gibt dennoch Untersuchungen. Zum Beispiel hat ein Meinungsforschungsinstitut vor 2 Jahren herausgefunden, und das war auch der eigentliche Anlass für das Buch, dass bei 50.000 Leuten, die befragt worden sind in Iran, ein sehr hoher Prozentsatz gesagt hat, nee, wir sehen uns eigentlich eher als Zoroastrier inzwischen, was eben die vorislamische Religion ist, die sehr iranische, die rein iranische Religion. Und man kann nicht so ganz trennen, ob das jetzt wirklich ein Bekenntnis ist zu einer Religion oder ob es mehr darum geht, Opposition zu üben zu diesem islamistischen Regime. Denn indem man sagt, der Islam ist uns ja aufgezwungen worden, dass nachdem dann die arabischen Reiterhorden im 7. Jahrhundert angefangen haben, Iran zu islamisieren, wurden die Menschen peu à peu muslimisch. Aber vorher waren sie eben zoroastrisch. Und insofern ist es so eine Mischung aus Rückbesinnung auf die ureigene Religion, aber auch einfach zu sagen, nee, wir wollen jetzt wieder zu dem zurück, was wir waren, bevor der Islam kam.
Es gibt auch eine Art Rückbesinnung der verschiedenen ethnischen Minderheiten, wenn das das richtige Wort ist, in Iran. 50% der Menschen dort haben Persisch nicht als Muttersprache. Und wenn wir jetzt die Aufstände sehen, die eben auch gerade in den kurdischen Gebieten zum Beispiel wirklich deutlich mobil machen, ist da auch ein Widerwillen gegen dieses Teheran, was den Leuten eben genau diese Form von Islam aufgestülpt hat?
Auf jeden Fall, denn dieses Teheran, also das Teheran der Islamischen Republik, sagt den Leuten ja, es ist nicht wichtig, wo ihr herkommt, es ist nicht wichtig, welche Sprache ihr habt. Das kann natürlich etwas sein, was identitätsstiftend wirkt, weil man dann eher zur islamischen Umma gehört, also zur islamischen Gemeinschaft. Aber die Menschen gehen hin und beziehen sich auf Kyros, wieder den zoroastrischen Herrscher, der gesagt hat, die Vielfalt von Ethnien, von Sprachen ist eigentlich genau das, was das Persische Reich auszeichnet. Also insofern kann man sich tatsächlich eher mit einem vorislamischen Herrscher wie Kyros identifizieren, als mit einer islamischen Republik Iran, die dann eher so auf Gleichmachung aus ist.
Losgegangen sind die Proteste mit dem Mord an Jina Mahsa Amini, die nach Vorstellungen der Sittenpolizei ihr Kopftuch nicht richtig getragen hat. Nun weiß man schon seit Jahrzehnten, dass viele Frauen in Iran sagen, naja, also dieses Kopftuch, das ziehe ich schnell über, wenn es sein muss, aber ich lasse das sonst elegant mal nach hinten fallen. Warum wird da immer noch eine Sittenpolizei auf Frauen angesetzt? Warum ist dieses Stück Stoff so wichtig? Braucht das wirklich die Islamische Republik, um sich zu verteidigen?
Ich glaube, die Islamische Republik braucht das ja. Also wenn das Kopftuch fällt, dann fällt auch die Islamische Republik Iran. Denn das Einzige, was ja tatsächlich passiert ist, seit die Gesellschaft islamisiert worden ist, vermeintlich, ist, dass man der Hälfte der Bevölkerung ein Kopftuch aufgezwungen hat. Also insofern sieht die Gesellschaft nach außen hin islamisch aus, aber sie ist es im Innern nicht. Also ansonsten wird alles mögliche Unislamische getan, sowohl was das normale Handeln anbelangt, was das Denken anbelangt. Also diese Islamisierung der Gesellschaft ist komplett gescheitert, obschon sich seit 44 Jahren ein Schulsystem darum bemüht, die Mädchen zu indoktrinieren, ein Universitätssystem sich darum bemüht, die Wissenschaften zu islamisieren. Also es gibt in Iran 44 Organisationen, die nur den Auftrag haben, den Kopftuchzwang durchzusetzen. Also sprich, die Menschen wirklich so zu indoktrinieren, dass sie das mehr oder minder freiwillig tun. Und das ist alles komplett gescheitert. Und das sind Organisationen, davon hat jeder Einzelne ein größeres Budget als ein ganzes Ministerium. Also insofern ist dieses Kopftuch ganz stark Symbol für die Islamische Republik, und dass es jetzt verbrannt wird und dass sich die Menschen, die Frauen, das vom Kopf reißen, ist symbolhaft dafür, dass man gescheitert ist auf der ganzen Linie mit dieser Politik. Insofern möchte man natürlich besonders gerne daran festhalten und sagen, nein, wir stehen dazu, das ist unser Symbol.
Ein anderes Symbol, was die Protestierenden nutzen, ist, dass die Frauen sich die Haare abschneiden. Und das ist etwas, was auch aus vorislamischer Zeit stammt, habe ich bei Ihnen gelesen.
Ja, das ist ein Trauerritus, ein wütender Trauerritus, der aus der vorislamischen Zeit stammt. Da schneidet sich Farangis die Haare ab aus Wut und Trauer über den Mord an ihrem Mann. Also auch selbst als Protestformen greift man wieder zurück auf das, was die vorislamische Zeit den Iranern überliefert hat. Und es ist ja ganz, ganz spannend, dass diese vorislamische Zeit, die ja nun wirklich sehr, sehr lange zurückliegt, ab 632 wurde Iran sukzessive islamisiert, dass das noch so viel Sitz im Leben der Menschen hat. Also dass man sich so stark noch daran erinnert, was vor allem daran liegt, dass das sprachprägende Werk der Iraner, Ferdowsis Shahnameh, das Nationalepos, eines ist, das vor 1000 Jahren geschrieben wurde, aber immer noch lesbar ist für die Menschen. Also ein Iraner, der zur Schule gegangen ist, ist heute noch in der Lage, dieses Werk zu lesen. Und daher kommt zum Beispiel diese Präsenz von einer Protestform wie das Haare abschneiden. Deswegen kennt man das noch.
Und die Islamische Republik hat irgendwann auch verstanden, dass sie dieses vorislamische Erbe nicht völlig in den Keller verbannen kann, weil es eben auch die Nation zusammenhält. Insofern gab es da auch eine Art Wiederentdeckung oder Integration auch vom offiziellen Bildungssystem. Also sonst würden die Leute ja auch dieses Nationalepos nicht kennen wahrscheinlich.
Ja, das hat man dann doch zugelassen, weil man eben dachte, das wird zu viel Widerstand hervorrufen. Man hat es durchaus versucht, also in den Wirren der Revolution beispielsweise ist Persepolis geschleift worden zum Teil. Viele der Bilder sind ausgemerzt worden und man wollte Persepolis sogar bombardieren. Da haben sich dann die Bewohner der Stadt Shiraz schützend vor das Bauwerk, das vorislamische Erbe gestellt und gesagt, auf keinen Fall. Dann wollte Ayatollah Khomeini auch mal das persische Neujahrsfest abschaffen, das Nowruz-Fest, das am 20. 21. März begangen wird, die Tag- und Nachtgleiche, und wo sich iranische Völker, also nicht nur Iran, sondern auch Afghanen, Kurden, Aserbaidschaner, da unterscheiden sie sich sehr von den anderen Muslimen, die dieses Fest nicht kennen. Und da ist man natürlich auch hingegangen und hat dann im Zuge der Islamisierung mal so ganz kurz allerdings nur versucht, das abzuschaffen. Aber auch da merkte man, das wird sich die Bevölkerung nicht gefallen lassen, das kriegt man nicht durch, und dann ist es erhalten geblieben. Und insofern hat durch dieses Nowruz-Fest, was 14,5 Tage dauert und immer sehr, sehr intensiv begangen wird, dadurch hat der Zoroastrismus eben tatsächlich auch heute noch einen sehr starken Sitz im Leben, weil das feiert jeder Iraner.
Es gab ja immer wieder Protestbewegungen gegen die Islamische Republik. Es ist ja nicht so, dass das jetzt im September 22 angefangen hat. Was aber neu zu sein scheint, ist, dass die Frauenrechte so zentral sind. Warum war das bisher nicht auf der Agenda der Reformer, die ja irgendwie schon gesagt haben, was hier so läuft, kann eigentlich nicht der wahre mohammedanische Islam sein?
Ja, man hat es immer so ein bisschen runtergespielt und hat gesagt, wir kümmern uns jetzt erstmal um die wichtigen Dinge in Anführungszeichen. Also wir wollen jetzt erstmal dafür streiten, dass Demokratie eingeführt wird, dass Meinungsfreiheit herrscht, dass keine Zensur mehr herrscht, dass quasi wirklich Reformen durchgesetzt werden, und dann könnten ja irgendwann auch mal die Frauenrechte kommen. Also man hat das nicht als einen elementaren Bestandteil gesehen und immer so eine Art von Priorisierung da gemacht, dass Menschenrechte stehen da oben und Frauenrechte kommen irgendwie da drunter. Also so ganz verständlich ist es nicht, wie man überhaupt so denken kann. Aber das ist faktisch geschehen. Also gerade auch in den Schriften von sehr namhaften und sehr einflussreichen Reformern kam das Thema Frauenrechte nie so richtig vor. Und das hat sich in den letzten Jahren sukzessive geändert und ist jetzt natürlich kulminiert in diesem Slogan der Bewegung, Frau, Leben, Freiheit. Und inzwischen, denke ich, ist tatsächlich eine größere Einsicht vorhanden, dass es nun mal kein Leben gibt ohne Frauen und keine Freiheit geben kann ohne Frauen. Und insofern hat es jetzt eine andere Bedeutung. Und viele Reformer entschuldigen sich inzwischen und sagen, wir hätten von Anfang an für dieses, in Anführungszeichen, kleine Recht kämpfen müssen, dass Frauen sich so kleiden dürfen, wie sie sich nun mal kleiden wollen. Denn in diesem kleinen Recht ist eigentlich alles enthalten, was eine Demokratie, was ein Rechtsstaat, was Reformen beinhaltet.
Wir senden Religionen im Deutschlandfunk Kultur heute live von der Leipziger Buchmesse. Und mit der Islamwissenschaftlerin Katayun Amirpour spreche ich über ihr neues Buch Iran ohne Islam, der Aufstand gegen den Gottesstaat. Frau Amirpour, wenn man sich heute die Lage anschaut, dann sieht das ja völlig unversöhnlich aus. Auf der einen Seite ein Regime, das die Religion nutzt als Begründung, um Menschen, vor allem Frauen, in ihren elementarsten Freiheiten zu beschränken. Auf der anderen Seite die Bevölkerung, die Selbstbestimmung und Demokratie einfordert und, wir haben es gehört, sich immer weiter vom Islam entfremdet. Das war nun nicht immer so. Es gibt in der historischen Frauenbewegung in Iran durchaus auch Frauen, die sich positiv auf den Islam beziehen, die sich zum Teil islamische Feministinnen nennen. Wie funktioniert das und wo stehen diese Frauen heute?
Das funktioniert eigentlich relativ einfach mit dem sehr programmatischen Satz, man kann die Religion ja nun auch anders interpretieren. Das ist im Christentum ja nun auch nicht anders gewesen. Auch da kann man ja durchaus feministische Theologie betreiben und das geht in Bezug auf den Islam ganz genauso, indem man sagt, nun gut, der Koran ist ein Text, der im 7. Jahrhundert herabgesandt worden ist und man muss nun nicht alles buchstäblich und wortwörtlich nehmen, was im Koran geschrieben steht, sondern man kann durchaus auch versuchen, den Geist der Gesetze herauszufiltern. Und wenn es dann eben heißt, dass die Tochter nur halb so viel erbt wie der Sohn, dann ist das eine Bestimmung, die im 7. Jahrhundert gerecht gewesen sein mag, aber das ist sie nun heute eben nicht mehr. Und wenn man dann weiter versucht zu denken und weiter in Bezug auf Gerechtigkeit einen Text zu analysieren, dann kann man sagen, es dürfte ja nun heute dann gerecht sein, wenn beide gleich viel erben und wenn beide gleichgestellt sind. Das ist etwas, was in Iran schon sehr früh begonnen hat. Iran ist in dem Sinne tatsächlich, das würde ich sagen, das Mutterland des islamischen Feminismus. Da hat es begonnen, natürlich auch aus der schieren Notwendigkeit heraus. In anderen islamischen Ländern war es gar nicht so notwendig, weil das Rechtssystem sich gar nicht so eins zu eins auf den Islam bezieht. Also in Tunesien beispielsweise, in Libyen, in der Türkei haben wir das alles gar nicht so, wie man es in Iran hatte ab 79. Und so haben Frauenrechtlerinnen dann argumentiert, auch durchaus mit Unterstützung von Männern, weil diese Idee ist natürlich komplett übertragbar. Das, was Männer für andere Bereiche dann gemacht haben, konnte man gut übernehmen. Aber das ist alles nicht in die Tat umgesetzt worden. Also wenn man dann hingegangen ist und Gesetzesinitiativen eingereicht hat, Petitionen eingereicht hat, dann ist das alles nicht beachtet worden. Und das lag dann nun weniger am Islam an sich, sondern einfach an dem Patriarchat. Es ist ein vergreistes Männerregime, das herrscht in Iran, dem es um die eigenen Pfründe geht und das Reformen in diesem Sinne verhindert hat. Und deswegen sind Frauenrechtlerinnen heute, wenn man das so grob über einen Kamm scheren darf, eher der Auffassung, dass sie sagen, also am Islam liegt es zwar nicht, aber an diesem islamistischen System liegt es halt. Und deswegen sind Reformen von innen nicht möglich. Das haben wir die letzten 44 Jahre versucht, das hat nicht geklappt. Und deswegen kommt man jetzt zu diesem Radikalslogan, der da heißt, weg mit der Islamischen Republik. Innerhalb dieses Systems geht es eben nicht.
Aber es gibt auch Geistliche, haben wir vorher schon ein bisschen angesprochen, die eben sagen, man kann auch reformieren und die damit sogar mit dem Schiismus besonders argumentieren. Obwohl ja die Islamische Republik eine schiitische Erfindung ist, die anderswo nicht funktionieren würde, kann man auch sagen, man kann die auch wieder aushebeln, wenn man sich nur genau genug auf die Gedanken der Schia bezieht. Wie funktioniert das?
kann man im Prinzip sehr gut. Also gerade der schiitische Islam, der ist da tatsächlich sogar deutlich progressiver als der sunnitische Islam, weil der ein Instrument der Rechtsfortbildung kennt, den Ijtihad, also gerade dieses Weiterentwickeln von Rechtsinstrumentarien, von Rechtsgegenständen, das ist da sehr ausgeprägt. Also man kann sogar, das ist dann so die radikalste Variante des ganzen Ijtihad, gegen den Text machen. Damit ist gemeint also Rechtsfortbildung, obwohl der Koran, der Text, etwas ganz anderes sagt. Das erlaubt der Schiismus. In der Theorie ist sowas also tatsächlich alles ganz praktikabel und Frauenrechtlerinnen haben sich dann in der Tat auch in den letzten 20, 25 Jahren immer mal gerne an eine religiöse Autorität gewandt. Also zum einen haben sie natürlich angefangen, den Koran selber zu interpretieren und gesagt, wir müssen dieses Männermonopol brechen auf Koraninterpretation. Dann haben sie es eben selber gemacht. Sie haben sich aber auch an schiitische Autoritäten gewandt. Ein ganz berühmter, bekannter, inzwischen verstorbener ist Großayatollah Sani'i gewesen. Und der hat dann tatsächlich auf ihre Anfrage hin sehr viel Rechtsfortbildung im Sinne von Frauenrechten gemacht, indem er im Wesentlichen argumentiert hat mit der Gerechtigkeit. Er sagte, das bestimmende Wesensmerkmal im Schiismus für Gott ist die Gerechtigkeit. Und wenn wir daran glauben, dass Gott gerecht ist, dann kann er nicht ungerechte Gesetze erlassen haben für Frauen. Also so einfach und banal ist das Ganze. Und damit kann man dann Rechtsfortbildung betreiben. Aber auch da ist man wirklich wieder gegen die Wand gelaufen in diesem System des vergreisten Patriarchats.
Man läuft gegen die Wand und die Protestierenden jetzt laufen gegen die Revolutionsgarden und vor allem gegen die Basijis, also freiwilligen Milizen, die auf diese Menschen einknüppeln. Warum tun die das? Sind die streng gläubig und glauben, das ist die einzige Form, diese Islamische Republik zu leben? Sind die indoktriniert? Sind die verzweifelt? Warum?
Ich glaube, eine Mischung aus allem. Ja, also bei Einzelnen dürften genau diese drei Motivationen eine Rolle spielen. Die Revolutionsgarden gibt es ziemlich genau so lange, wie es die Islamische Republik gibt. Die sind von Ayatollah Khomeini gegründet worden, nachdem er an die Macht gekommen ist, weil er ja selber durch eine Volksrevolution an die Macht gekommen ist. Also Ayatollah Khomeini war der am allerbesten wusste, dass eine iranische Bevölkerung in der Lage ist, einen Monarchen oder einen Herrscher einfach mal so wegzuputzen. Und deswegen hat er die Revolutionsgarden installiert, die mehr oder minder den einzigen Daseinszweck haben, dieses Regime zu schützen und zu bewahren. Sie werden sehr, sehr gut ausgestattet militärisch und sie werden sehr, sehr gut alimentiert. Also das sind Leute, die unglaubliche Vorteile haben durch dieses System. Und sie haben eine Vergangenheit von 44 Jahren Unterdrückung. Sie haben seit 44 Jahren terrorisieren sie die Bevölkerung. Das heißt, sie wissen auch, was ihnen blühen könnte, wenn diese Bevölkerung an die Macht kommt, wenn die Bevölkerung sich gegen sie stellt. Und dementsprechend werden sie natürlich versuchen, dieses System bis zum allerletzten Bluttropfen auch mit dem Rücken an der Wand zu verteidigen. Und das ist eben genau der wichtige Faktor, warum man heute kaum sagen kann, ob das, was wir in Iran beobachten, nicht erst seit September, sondern im Prinzip schon seit vielen, vielen Jahren, ob dieser Volksaufstand, diese Volksbewegung Erfolg haben kann. Denn wir haben zwar eine Bevölkerung, die vermutlich so 85-90% gegen das System eingestellt ist und die es abschaffen möchte. Aber 10%, die gut ausgerüstet sind, die können 90% unterdrücken. Das klappt und das sehen wir eben seit Jahren und Jahrzehnten. Deswegen ist gerade das die Frage, was mit diesen Revolutionsgarden passiert, ob da nicht eventuell auch schon Risse erkennbar sind. Hin und wieder denkt man das, dass das so ist. Und dass eben auch eingeschworene Revolutionsgardisten inzwischen sehen, mein Gott, das hätte meiner Schwester passieren können, was Masajina Amini passiert ist. Das hätte meiner Tochter passieren können. Also auch da gibt es anscheinend Absetzbewegungen, aber so ganz genau kann man das schwer einschätzen von hier aus.
Man könnte denken, Staatsgründer Ayatollah Khomeini ging es um den Islam und nur um den Islam, aber er hat irgendwann eine Fatwa erlassen, die eigentlich gar nicht mehr den Islam als das Allerhöchste gestellt hat, sondern den Systemerhalt. Er war letztendlich ein Machtpolitiker wie alle anderen.
Ja, Ayatollah Khomeini war ausgesprochen pragmatisch. Er hat irgendwann festgestellt, nachdem er versucht hat, mit dem Islam Staat zu machen, dass man mit vielen islamischen Grundregeln eben keinen Staat machen kann. Zum Beispiel mit dem Zinsverbot. Wie macht man einen modernen Staat, ohne Zinsen zu nehmen? Das Zinsverbot ist ein sehr grundlegendes Gebot im Islam. Und deswegen hat er 1989 eine Fatwa erlassen, ein Rechtsgutachten erlassen, das da sagt, wenn es dem Bestand des Islamischen Staates dient, also sprich Iran, dann ist es auch erlaubt, Moscheen zu zertrümmern und das Fasten nicht einzuhalten. Das ist die sogenannte Maslehat-Initiative, die dann institutionalisiert worden ist, indem Iran ein Gremium geschaffen hat, den sogenannten Schlichtungsrat, der immer dann einschreitet und sich eben auf diese Fatwa bezieht, wenn es zu Pattsituationen kam zwischen dem Parlament und dem Wächterrat. Der Wächterrat ist ein übergeordnetes Organ, dem Parlament übergeordnet. Und wenn das Parlament Gesetzesinitiativen einbringt, die vermeintlich gegen islamisches Recht verstoßen, dann sagt der Wächterrat immer, nee, geht nicht, verstößt gegen islamisches Recht. Und so kam es in der Vergangenheit sehr, sehr häufig zu Pattsituationen, vor allem bei Wirtschaftsrechten. Und dann hat der Schlichtungsrat, dazu war der dann da, um zu sagen, geht so nicht, können wir so nicht machen. Wir müssen das machen, was wirklich pragmatisch ist, was im Sinne des Systemserhalts ist. Und auf dieser Grundlage also Khomeini hat dadurch im Prinzip die Islamische Republik vom Islam emanzipiert. Und deswegen muss gar nichts mehr an den Gesetzen, die erlassen werden, islamisch sein. Hat aber dann immer nur dazu gedient, wirklich auch den Machterhalt einer der Herrscherklasse zu zementieren und nicht etwa Frauenrechte durchzusetzen. Da hätte man das ja theoretisch auch machen können und sagen, das wäre jetzt mal was, was wir einführen müssen, obwohl es streng genommen nicht so ganz mit dem islamischen Recht kompatibel ist.
Iran ohne Islam. Nehmen wir mal an, der Aufstand hat erfolgt. Nehmen wir an, die Mollahs werden hinweggefegt. Meinen Sie, der Iran wird irgendwann ein Land ohne Islam sein?
Nein, eigentlich glaube ich das nicht. Nee, der Islam ist schon wirklich sehr, sehr prägend. Nehmen Sie die persische Literatur. Man kann Hafez, Sa'di, Omar Khayyam, das kann man alles überhaupt nicht denken ohne Islam. Insofern wird der schon eine sehr, sehr große Rolle spielen. Aber er wird dann, wenn er nicht mehr missbraucht werden kann, wenn er nicht mehr steht für ein korruptes System, dann wird er vielleicht auch wieder wirklich elementar und wichtig und schön werden für den Glauben der Menschen. Im Moment ist er das nicht. Im Moment ist er deswegen, muss auf das eine, die eine radikale Bewegung erstmal die andere radikale Bewegung kommen, damit es sich dann vielleicht irgendwann in der Mitte einpendelt und das Ganze wieder einfach nur ein schöner, guter, ästhetischer, spiritueller Glauben werden kann.
So wünschen wir es den Iranerinnen und Iranern. Vielen Dank, Katayun Amirpour, Islamwissenschaftlerin, Professorin an der Universität Köln und Autorin des Buchs Iran ohne Islam, der Aufstand gegen den Gottesstaat, erschienen ist es bei CH Beck.